Zum dritten Advent habe ich ausgewählt einen Bibelvers aus Psalm 68, Vers 5. Psalm 68, Vers 5. Singet Gott, Lob singt seinem Namen, macht Bahn ihm, der durch die Wüste daherkommt. Herr ist sein Name und jauchzt vor seinem Angesicht. Vor jedem christlichen Fest gibt es eine Vorbereitungszeit, so werden Karfreitag und Ostern zum Beispiel eingeleitet durch die Passionszeit. Und auch vor Weihnachten gibt es so eine Vorbereitungszeit, nämlich die Adventszeit, die mit dem ersten Advent begonnen hat. Das sind ja auch jetzt schon wieder 2 Wochen her. Diese Zeit sollen wir benutzen, um uns rechtzeitig auf das kommende Weihnachten vorzubereiten. Sonst rauscht es nämlich einfach an uns vorbei. Und wir empfangen nicht den Segen, den wir empfangen sollten. Wir leben ja in einer Welt, in der sich die meisten Leute von Gott gelöst haben. Und sie sind gerade in der Adventszeit mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, die sie ganz und gar in Beschlag nehmen. Die Ladenbesitzer und Geschäftsinhaber sind mit ihren Gedanken bei ihrem Weihnachtsgeschäft. Und es ist bitter, wenn sie dann Corona-bedingt nicht ihren Laden öffnen können und eben kein Geld verdienen können. Die Kinder erwarten sehnsüchtig den Nikolaus und sind schon ganz gespannt auf die Geschenke. Und die Erwachsenen hetzen hin und her, um die letzten Besorgungen zu machen. Sie rennen durch die Kaufhäuser und kaufen dies und das. Zu Hause backen sie wie wild Weihnachtsplätzchen, vielen Dank. Wo ist die Schwester, die Weihnachtsplätzchen gebacken hat und mir heute Morgen schon ein kleines Tütchen gegeben hat? Wunderbar! Lecker, lecker. Und schließlich muss man ja dann auch noch für ein leckeres Essen an den Weihnachtstagen sorgen. Das alles braucht Zeit. Und da ist für Gott einfach häufig kein Platz mehr, wenn Gott hereinkommen will in diese Welt, rufen die Leute entgegen, hallo, bedauere, meine Wohnung ist schon vermietet, in meinem Terminkalender ist keine Stunde mehr frei, hier sind alle Plätze ausverkauft. Wenn die Menschen doch wüssten, wen sie da nicht ins Haus lassen, er heißt Herr, so lautet das hier im Bibelwort. Es ist der allmächtige, barmherzige, liebende Gott, der sich da zu uns auf den Weg macht. Dieser Gott hat ein ganz großes Interesse an uns und er will mitten in unser Leben reinkommen. Aber er drängt sich nicht auf. Er steht vor der Tür und klopft an. Aber oft überhören wir dieses eher leise Klopfen bei dem Lärm und der Hektik, die uns umgibt. Jetzt aber soll es bald Weihnachten werden. Ist ja nicht mehr lange, weniger als 14 Tage. Und da ruft uns diese wunderbare Adventszeit auf, uns auf das Fest vorzubereiten, damit es ein fröhliches und gesegnetes Weihnachten werden kann. Die Adventszeit hat ja schon was Besonderes an sich. Wir überlegen, wie wir anderen eine Freude machen können. Wir bereiten das auch liebevoll vor. Aber fehlt nicht dabei oft die Hauptsache? Wie können wir die Adventszeit so gestalten, dass wir gut eingestellt sind auf das kommende Fest? Der Bibeltext hier, dieses Bibelwort, nennt uns 3 Dinge. Das erste, singt Gott, Lob singt seinem Namen. Singt Gott, Lob singt seinem Namen. In vielen Kirchen läuten an jedem Sonntag und erst recht an jedem Feiertag die Glocken. Die Welt soll wissen, jetzt kommt was Besonderes. In vielen Gottesdiensten ist vor der Predigt häufig eine Anbetungszeit. Und ich finde das eine sehr schöne Sache. Die Gemeinde soll sich praktisch mit fröhlichen Liedern und Gebeten einstellen auf Gottes Wort. Die Predigt wird nicht durch eine Glocke bei uns eingeläutet, aber sie wird eingesungen. Und genauso soll Weihnachten eingesungen werden. Da soll das Lob Gottes nicht nur auf dem Kirchturm, auch nicht unten im Gottesdienstraum, sondern auch in den Herzen und Häusern der Menschen aufklingen. Singet. Das ist kein Jodler eines einzelnen Bergsteigers in den Alpen. Das ist ein großer Chor von unzähligen Leuten, die gemeinsam ihre Stimmen erheben und miteinander singen. Also so wie die Fischerchöre, die singen aber nur Volkslieder, glaube ich. Wem gelten diese Lieder? Singet Gott. Sie singen für Gott. Sie möchten mit ihren Liedern Gott ehren. Die meisten Schlagersänger heute singen für sich selbst, um sich selbst darzustellen, um sich ein paar Brötchen zu verdienen. Ja, vielleicht auch, weil sie noch ein bisschen Spaß dabei haben. Vielleicht gibt's wenige, die das selbstlos tun, um anderen eine Freude zu bereiten. Gibt ja viele Adventskonzerte, nicht? In diesen Tagen kann man jeden Tag gucken. Ich weiß nicht, ob heute auch wieder eins stattfindet und man schauen kann im Fernsehen, wo man da das angucken kann und sich erfreuen kann. Aber hier werden wir aufgerufen, singet Gott. Bei vielen Leuten ist Gott ganz in der Versenkung verschwunden. Aber Gott will wieder Thema Nummer eins werden. Dazu soll jetzt diese Adventszeit dienen. Einmal uns, die wir behaupten, Christen zu sein, da ist die Adventszeit eine gute Gelegenheit, mal zu fragen, ist Gott wirklich die wichtigste Person in meinem Leben? Tue ich alles, was ich tue, für ihn? Und andererseits haben wir die Gelegenheit, mal andere durch unsere Lieder an Gott zu erinnern, sie zu einem Leben mit ihm einzuladen. Ich denke, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder klappt, aber ich habe so einige Weihnachtsmärkte vor Augen, wo kleine Gruppen, selbst von Christen, dastanden und dann irgendwie was gesungen haben. Kinder, Kinderchöre, Kindergruppen, die gesungen haben und haben die Leute aufmerksam gemacht auf Gott. Gott loben. Das ist die Aufgabe der Christen in der Welt, aber natürlich nicht nur in der Adventszeit. Im Psalm 34, Vers 2 heißt es, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer in meinem Mund sein. Gott immer loben, und zwar jeden Tag. Das ist schon eine große Sache und Herausforderung, wenn ich am Morgen aufstehe. Und ich habe das ganz, ganz lange Zeit in meinem Leben getan, heute nicht mehr so viel. Dann habe ich mir meine Gitarre geschnappt und dann habe ich ein paar fetzige Songs geschmettert. Und da ist mir wichtig geworden, mal jeden Tag mit einem Lob Gottes zu beginnen. Ich traf einen Bekannten aus einer anderen Gemeinde auf einer Konferenz und wir hatten uns da vor einem halben Jahr etwa so mal auf einer Gemeindefreizeit kennengelernt. Und da hatte ich das auch erzählt, dass es mir wichtig geworden ist, jeden Tag mit einem Lob Gottes zu beginnen. Nun kam also dieser Mann freudestrahlend auf mich zu und sagte, Rainer, weißt du noch, was du uns vor einem halben Jahr erzählt hast, dass du jeden Tag mit Lobpreis anfängst? Ich mach das jetzt auch. Und stell dir vor, das stimmt. Das bringt was. Das ist großartig. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, über so eine Rückmeldung. Es ist tatsächlich so, wenn wir anfangen, Gott zu loben, dann bringen wir ihm Ehre. Und wir selber werden dadurch auch aufgebaut. Heute Morgen habe ich noch mal so ein bisschen gesurft im Internet und landete bei Facebook und da war ein Bild, das habe ich mir dann gleich rauskopiert. Das Singen blockiert die Ängste in unserem Leben. Wenn wir singen, blockiert das unsere Ängste, die wir haben. Es ist also eine Therapie gegen Ängste und gegen Sorgen. Also das lohnt sich. Jetzt kommt Weihnachten. Und es soll nochmal besonders heißen, Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Lob singet seinem Namen. Jetzt soll der Name Gottes groß werden. Viel größer als die der Politiker und der Sportler und der Filmstars und sonstiger Unterhaltungskünstler, die dann auch so in so jährlichen Jahresrückblicken auch immer wieder auftauchen, ne? 3 Stunden werden da dann solche Leute geehrt und interviewt, aber ich habe, glaube ich, noch nie, wenn ich das geguckt habe, den Namen Gottes groß machen hören. Ja? Sein Name soll in aller Munde sein. Sein Name, so wie er uns in der Bibel offenbart ist. Die ganze Bibel hat eigentlich nur die Aufgabe, den Namen Gottes, Gottes Wesen groß zu machen. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott ist nicht mehr der große Unbekannte, nicht mehr der ferne Gott, nicht mehr ein Etwas, ein unbedeutendes, weit entfernt liegendes Etwas, eine Größe, die jeder sich so vorstellen kann, wie er gerade Lust hat und will. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und den können wir uns nicht ausdenken und so zurechtstutzen, wie wir mögen. Dieser Gott ist eine Person mit einem Namen. Und es hat ihm gefallen, uns seinen Namen zu enthüllen. Da habe ich mich erinnert an die Geschichte von Mose mit da vor dem brennenden Dornbusch, ne, im Alten Testament. Da hat Mose Gott gefragt, wie heißt du denn, wie heißt denn dein Name? Was soll ich dem Volk Israel sagen, wenn es nach deinem Namen fragt? Da antwortet Gott, ich werde sein, der ich sein werde, das ist mein Name. Gott will Mose damit etwa Folgendes sagen, du wirst mich schon kennenlernen. Ich werde mich als euer Gott erweisen und an meinen Taten werdet ihr mein Wesen erkennen. Und wenn wir nun mal die Geschichte des Volkes im Alten Testament studieren, dann lernen wir verschiedene Wesens- und Züge und Eigenschaften Gottes kennen. Wir lernen Gott kennen als den, der Bedürftige versorgt, als den Versorger. Oder er ist der Ratgeber und Freund, der sein Volk den richtigen Weg führt. Oder er ist der Erzieher, der seine ungehorsamen Kinder liebevoll zurechtweist und sie wieder zurechtbringt. Oder er ist der Erlöser, der sein Volk aus der Gefangenschaft befreit. Oder der Tröster, der verzagte und traurige Menschen wieder aufrichtet. Oder der Beschützer, der seine Leute vor feindlichen Angriffen verteidigt. Oder der Herrscher, der durch Zeichen und Wunder seine Macht demonstriert. Aber Gott offenbart sich nicht nur in Taten, sondern zuletzt auch in einer Person, nämlich in der Person von Jesus Christus. Das ist der Höhepunkt der Enthüllung Gottes. In Jesus kommt das ganze Wesen Gottes zum Vorschein. Da sehen wir Gott sozusagen ins Herz. Und wenn wir einmal Jesus anschauen und betrachten, wie er mit Menschen umgeht, dann wird eine Eigenschaft besonders immer wieder deutlich. Gott ist Liebe. Nichts als lauter, barmherzige, geduldige, selbstlose Liebe. An Jesus wird sichtbar, wie zartfühlend, wie warmherzig, wie freundlich, wie aufmerksam, wie großzügig Gott ist. Singt Gott, Lob singt seinem Namen. Das Wesen Gottes sollen wir besingen. Wir sollen darüber staunen und jubeln, wie freundlich und gut Gott ist. Und zwar dadurch, dass wir fröhliche Lieder zur Ehre Gottes singen. Also zur Adventszeit gehört das Singen unbedingt dazu. Dazu gehören die Lieder, die den Namen Gottes groß machen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und den Namen dessen, der da Weihnachten erschienen ist. Solche Lieder, die wir gesungen haben. Singt ihr als Familien in der Adventszeit noch? Oder am Weihnachten? Oder fällt's unter den Tisch, weil ihr so viele andere Sachen zu tun habt? Kommen wir gar nicht mehr zum Singen. Oder kann es sein, dass uns das einfach zu kitschig, zu kindisch ist, diese alten Advents- und Weihnachtslieder zu singen? Ich denke, Kinder haben hier eine große Aufgabe, Kinder und Enkel. Sie sollen es nämlich vor allem sein, die Weihnachten einsingen. Jetzt kommt die Stelle aus Psalm 8. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du dir ein Lob zugerichtet. Die Kinder sind eine große Macht gegen die Gottlosigkeit, die Gottes Namen vergisst und verschweigt. Es mag Leute geben, die den Namen Gottes in den Schmutz ziehen und lächerlich machen. Es mag Leute geben, die aus Weihnachten ein Fest machen, das seinen eigentlichen Inhalt verloren hat. Aber die Kinder halten durch ihre Lieder diesen Namen Gottes hoch. Ja, jedes noch so stümperhaft und vielleicht auch nicht immer melodisch gerade vorgetragenes Weihnachtslied, das erklingt, aber es ist ein Lobpreis Gottes. Und deshalb sollten wir viel, wenn wir Kinder haben, mit Kindern singen. Gerade jetzt in dieser Zeit. Ein Lied pro Tag singen. Könnt ihr euch ja mal vornehmen. Ab morgen. Jung und alt bereiten sich singend auf Weihnachten vor. Wäre doch eine tolle Sache. Wir können natürlich auch alleine singen oder zu zweit als Paar. Ja? Und dann dieses Lied singen, darüber nachdenken, was da drin steht und dann einfach fröhlich in den Tag gehen. Aber damit ist es mit der Vorbereitung noch nicht getan. Mein zweiter Punkt. Macht Bahn dem, der durch die Wüste daherkommt. Es gibt zwei große Adventsprediger, von denen wir lernen können, wie ernst und radikal eine Weihnachtsvorbereitung sein müsste. Das ist einmal Johannes der Täufer im Neuen Testament und vor ihm der Prophet Jesaja im Alten Testament. Und gerade Jesaja zeigt uns sehr anschaulich, wie wir uns vorbereiten können. In Jesaja 40 entwirft er ein großartiges Bild. Da steht ein Prediger in der syrisch-arabischen Wüste und ruft dem Volk zu, bereitet dem Herrn den Weg. Über dieses unwegsame, öde Gelände mit seinen vielen Höhen und Tiefen soll eine große Heerstraße gebaut werden, eine Autobahn, so würden wir heute sagen. Sie soll gebaut werden, denn Gott ist unterwegs zu seinem Volk, das sich da gerade in der babylonischen Gefangenschaft befindet. Wenn im alten Orient ein König oder Herrscher, ein Feldherr, im Anmarsch war, dann wurden die Straßen, die er benutzen wollte, eingeebnet und begradigt. Das heißt, alle Hindernisse wurden aus dem Weg geräumt, damit der König mit seinem Gefolge sicher durchs Land ziehen konnte. An diese Sache denkt Jesaja, wenn er dem angefochtenen Volk die Botschaft verkündet, bereitet dem Herrn den Weg. Und daran denkt auch der Beter in dem Psalm, Wort, das ich hier als Grundlage für meine Predigt habe. Anders gesagt heißt es, baut eine ebene, gerade Straße, denn Gott, der Herr, ist im Anmarsch. Gott wird bezeichnet als der, der durch die Wüste daherkommt, daherfährt. Schon einmal ist Gott vor seinem Volk durch die Wüste gezogen. Damals ist Gott seinem Volk vor allem in dreifacher Weise begegnet, als Versorger, der die alltäglichen Bedürfnisse der Leute gekümmert hat. Er hat dafür gesorgt, dass sie jeden Tag genug zu essen und zu trinken hatten. Die ganzen harten Jahre in der Wüste hat das Volk Israel niemals Hunger gelitten. Gott selbst hat dafür gesorgt. Dann war Gott auch der Beschützer. Er hat sein Volk vor räuberischen Nomaden beschützt. Denken wir nur an den Kampf gegen die Amalekiter. Da siegt das Volk Israel allein deshalb, weil Gott das Gebet des Mose erhört. Ja, Gott hat sein Volk bewahrt und sicher in das verheißene Land gebracht. Er war auch der Führer. Er hat dem Volk immer wieder den richtigen Weg gezeigt durch die Wüste. In der Nacht konnten sich die Leute an einer Feuersäule orientieren, am Tag an einer Wolke. Niemals hat sich das Volk verirrt, denn Gott ging immer voraus. So haben die Israeliten damals Gott erlebt, als er sie aus Ägypten herausführte. Und genau dieser Gott ist auch jetzt im Anmarsch. Aber jetzt kommt er als Herrscher, als König, als Befreier. Wie ein siegreicher Held zieht er herab und heran. Und deshalb der dringende Aufruf an das Volk: Macht Bahn dem, der durch die Wüste daherkommt. Eine Autobahn zu bauen, ist gar nicht so leicht. Ich stelle mir vor, dass das in Israel noch sehr viel schwieriger ist als bei uns. Da müssen Felsen mit Dynamit gesprengt und Hügel eingeebnet werden. Da werden Sümpfe ausgetrocknet und mit frischer Erde aufgefüllt. Schmale Pfade werden zu einer breiten Straße erweitert. Und dann kommt die Planierraupe und verteilt gleichmäßig die Erde. Zum Schluss wird dann die Straße geteert, die Fahrbahn markiert und die Leitplanken und Schilder angebracht. Nun hatten die damals noch nicht die technischen Möglichkeiten wie wir heute. Die Arbeit war umso beschwerlicher, eine große, anstrengende körperliche Arbeit. Vielleicht hatten die damals nur Pickel und Kreuzhacke. Und das in der Wüste, bei glühender Hitze, ziemlich hart. Und genau mit diesem Bild ruft uns Jesaja und auch der Beter des Psalms auf, uns auf die Ankunft Jesu Christi vorzubereiten. Was bedeutet das? Sicherlich sollen wir nicht alle Morgen am Montag losgehen und Straßen bauen. Nein, die Wegbereitung für Weihnachten, die muss hier in unserem Herzen passieren. Da heißt es: baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, stellt ein Schild auf, dass die Völker es sehen. Wir sollen alles ausräumen, was dem Kommen Jesu im Weg steht. Unsere steinharten Herzen, die so unempfänglich sind für sein Reden. Unsere Gleichgültigkeit und unseren Trotz, der nichts von Gott wissen will und gegen ihn rebelliert. Unseren Zweifel und Unglauben, der nicht mit Gott rechnet, sondern lieber selbst alles in die Hand nimmt. Unsere Bosheit und Gehässigkeit, die wir anderen Menschen gegenüber an den Tag legen. Das alles sind so Hindernisse, die dem Kommen Jesu im Wege stehen. Und wenn wir die nicht ausräumen, kann Jesus unsere Herzen nicht erreichen. Und dann werden wir auch den Segen von Weihnachten nicht empfangen. Wie schaffen wir diese Steine weg? Wir müssen zunächst mal radikal umdenken. Wir wenden uns nicht von Gott ab, sondern wenden uns ihm zu. Und das meint Johannes der Täufer, wenn er sagt: kehrt um. Kehrt um, macht eine 180-Grad-Drehung. Denn Gott will sein Werk vollenden und dazu müsst ihr euch ändern. Wir brauchen eine Entschlossenheit zur Umkehr. Und es muss den Punkt geben, wo wir sagen: ich will mich jetzt aufmachen und zu meinem Vater gehen. Auch wenn der Weg noch so schwer ist. Und dann bekennen wir unsere Sünden im Gebet. Wir empfangen Vergebung. Wir haben das vorhin auch gesungen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Und dann üben wir einen neuen Lebensstil ein. Und das ist manchmal doch zeitaufwendig und da brauchen wir Geduld. Da wird aus Trotz und Rebellion Gehorsam. Aus Zweifel wird festes Vertrauen. Aus Bosheit wird Liebe. Ja, das ist mühevoll und das kostet auch manchmal Kraft und das bringt uns zum Schwitzen. Aber es lohnt sich. Dann sind wir vorbereitet, dass Jesus bei uns einziehen kann. So ist also die Adventszeit auch eine große Herausforderung. Wir sind gefragt: wo muss ich in meinem Leben konkret umkehren? Also eine wichtige Frage. Wir nehmen uns vielleicht mal in den nächsten Tagen vor, darüber nachzudenken. Und wenn uns der Heilige Geist auf irgendwelche Punkte aufmerksam macht, dann sollten wir es entschlossen anpacken. Nun ist die Adventszeit nicht nur eine ernste Zeit, sondern sie ist auch eine frohe Zeit. Und jetzt kommt das Dritte. Freut euch vor ihm, Oder da steht, jauchzet vor ihm. Vielleicht haben wir die Kunst verlernt, uns von ganzem Herzen zu freuen. Auch da ist oftmals keine Zeit. Wir kennen die aufpeitschende Freude, den kurzen Rausch, auf den dann der Katzenjammer folgt. Wenn meine Lieblingsmannschaft am Samstag ein Fußballspiel gewinnt, oh Herr, erbarme dich, sie haben gestern schon wieder verloren, schon 3 Niederlagen hintereinander. Aber wenn die mal gewinnen, dann bin ich total begeistert. Und ich freue mich über die Tore, die die Spieler geschossen haben und gucke mir die Spielzüge nochmal an. Und ich schalte dann nochmal im Internet zurück und guck. Aber wie lange reicht diese Freude? Ja, vielleicht noch bis Sonntagmittag oder bis Montag vielleicht noch, aber dann ist vorbei. Dann ist das verflogen, ne? Aufpeitschend Freude. Freude für einen Augenblick ist das. So eine momentane Freude kennen wir alle. Ne? Aber wir kennen nicht die Freude, die so recht von Herzen kommt und die andere ansteckt und die nachhaltig ist. Wir kennen die Freude nicht als Dauerzustand, als Grundstimmung unseres Lebens. Oh ja, manche Leute geben sich vielleicht auch nach außen immer fröhlich und unbeschwert. Man hat da bei denen dann den Eindruck, oh, die sind ja immer gut drauf. Wo die sind, das ist immer lustig. Aber ich bin da eher misstrauisch. Manche Leute verstecken ihre Fröhlichkeit, ihre Verzweiflung hinter einer fröhlichen Maske. Und es sieht dann vielleicht, auch wenn sie sich nach außen hin fröhlich geben, innen drin ganz anders aus. Ein Patient kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich bin so oft schwermütig. Können Sie mir nicht ein Medikament dagegen verschreiben? Sagt der Arzt, ach, nehmen Sie das Leben doch nicht immer so schwer. Machen Sie mal was. Gehen Sie doch am Abend mal zu dem großen Komiker, der gerade im Kölner Zirkus da auftritt. Da erwidert der Mann, dieser Clown bin ich selber. Ich bin überzeugt, dass hinter mancher Fröhlichkeit mehr Traurigkeit und Lebensüberdruss und Mutlosigkeit steckt, als wir uns denken. Die Leute jagen von einem Vergnügen zum anderen. Das ist heute in unserer Erlebnisgesellschaft gar nicht so schwer. Und sie erhoffen sich davon Glück und Zufriedenheit. Aber was bleibt, wenn das Vergnügen mit einem Schlag beendet ist? Ist diese Freude, die man da erlebt, eine Freude, die durchs Leben trägt? Ich glaube nicht. Die Menschen wenden sich zunehmend von Gott ab, als ob er ihr Spielverderber und Miesepeter wäre, der uns nicht die Freuden des Lebens gönnt. Aber in der Bibel erschallt immer wieder dieser Ruf, freut euch. Und gerade die Weihnachtsbotschaft lautet doch, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk zuteil werden soll. Freuen kann man sich nur, wenn ein echter Grund zur Freude da ist. Und den nennt uns die Bibel auch. Euch ist heute der Retter geboren. Aber um diese Botschaft machen die Leute einen großen Bogen. Als ob Jesus uns jede Freude am Leben wegnehmen würde. Dabei ist es doch gerade dieser Jesus, der uns vollkommene Freude schenken will. Freude, die auch dann noch bleibt, wenn man in Schwierigkeiten steckt. Der Apostel Paulus, der ja tatsächlich viel Schweres in seinem Leben erlebt hat, der ruft noch aus dem finsteren Gefängnis in Rom der Gemeinde zu Philippi zu. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Mann, der da in einem dunklen, stinkigen Loch eingebuchtet ist und jeden Augenblick mit dem Todesurteil rechnen muss, der spricht von der Freude. Aber merken wir, er sagt nicht, freut euch, wenn es euch schlecht geht. Freut euch über eure Probleme und Nöte. Nein, so redet Paulus nicht. Er weiß, das ist unmöglich. Paulus sagt etwas anderes, nämlich freut euch vor ihm. Freut euch über den Herrn. Freut euch über das, was er euch Gutes getan hat. Freut euch über das, was er euch für die Zukunft versprochen hat. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, was uns durch Jesus alles geschenkt ist, dann haben wir auch in der größten Not Grund, uns zu freuen. Denn diese Freude kennt die Welt nicht. Und darum ist Weihnachten auch bei vielen so trostlos und öde. Da ist keine echte Freude, sondern nur Trübsinn, Angst, Streit und Zank. Und weil das so ist, soll es jetzt in dieser Adventszeit bei den Christen umso mehr heißen: Freu dich, o Christenheit. Vielleicht ist es deshalb so dunkel und finster in dieser Welt, weil wir Christen unseren Auftrag nicht erfüllen, weil wir nicht in dieser Welt stehen als fröhliche Leute, von denen Freude ausstrahlt. Ansteckende, freimachende und überwindende Freude. Eben etwas von dieser großen Freude, die allem Volk zuteil geworden ist durch die Geburt Jesu Christi. Wenn wir die Botschaft von der Erlösung und Versöhnung ernst nehmen würden, dann müsste von dieser Freude etwas zu spüren sein. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch fröhliche Christen, die diese Freude in sich tragen, die froh und zuversichtlich ihren Weg gehen, bis sie getrost sterben. Und da stehen mir auch einige Leute vor Augen, die auch in der dicksten Not nicht den Mut verlieren und trotzdem danken und loben können. Und von ihnen möchte ich lernen, was es heißt: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das sind jetzt die drei Aufgaben, die ich euch mitgebe, die uns die Adventszeit stellt. Singet, macht Bahn, freut euch. Aber schließlich hängt es nicht von uns ab, dass es recht Weihnachten wird. Das ist der Tag, den der Herr macht. Deshalb lasst uns freuen und fröhlich sein. Warum ist Weihnachten ein so unvergleichlich schönes Fest? Weil Gott zu uns kommt als Versorger, Beschützer, Führer und Herr. Weil er mitten hineinkommt in unseren Alltag, in unsere Probleme. Und weil er da die Herrschaft in unserem Leben übernehmen will. Er heißt Herr. Da können wir nur anbetend stehen und staunen über die unaussprechliche Gabe, die Gott uns schenkt. So richtig Weihnachten wird es da, wo Gott ganz persönlich zu uns kommt und uns berührt, unsere Herzen berührt. Und deshalb wollen wir unsere Herzen ihm öffnen und uns von ganzem Herzen auf ihn freuen. Amen. Ich lade euch ein, dass wir eine kleine Minute erstmal still sind, nochmal drüber nachdenken, was wir gehört haben. Und dann sage ich nochmal eine Einladung, dass wir miteinander Gebetsgemeinschaft haben. Und ich lade euch ein, kurz zu beten, ein Dank, ein Liedvers vielleicht zu beten, kann man auch. Ein Bibelwort, das euch in Erinnerung kommt, oder eine Bitte, die ihr auf dem Herzen tragt. Aber wir sind erst noch mal so ein paar Sekündchen still und überlegen, was wir von Gott auch gehört haben.
Herzlichen Willkommen, warum wir hier stehen.